Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Österreich vor 20 Jahren. Heinz Fischer wird das erste Mal zum Bundespräsidenten gewählt und sein Namensvetter Dr. Robert Fischer, nicht verwandt, nicht verschwägert, gründet gemeinsam mit Dr. Georg Salem die Karl-Landsteiner-Gesellschaft.
Wir waren ein Proponentenkomitee. Das ist bei Vereinsgründungen sozusagen vorgeschrieben. Und sowohl Georg Salem als auch ich selber, zu diesem Zeitpunkt beide im Sperrkrankenhaus St. Pölten tätig und haben beide ein Ludwig-Boltzmann-Institut gehabt. Und da war das Problem, dass die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft überlegt hat, entsprechend die Strukturen der einzelnen Institute so zu verändern, dass sie große Institute mit hauptberuflichen Forschern machen wollten, ähnlich wie in Deutschland die Fraunhofer-Gesellschaft oder die Max-Planck-Institute. Und das hat dazu geführt, dass wir uns mit dieser möglichen Großinstitutstruktur nicht anfreunden konnten. Ursprünglich war auch die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft so strukturiert, dass sie so quasi berufsbegleitende Institute, gewissermaßen nebenberufliche Einrichtungen waren. Da hat die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft die Meinung vertreten, man sollte das verclustern, also Strukturen schaffen, die also größere Einheiten darstellen. Das ist insbesondere für derartige nebenberufliche Tätigkeiten, aus unserer Sicht war das nicht der gangbare Weg, auch weil die einzelnen Institutsleiter natürlich Individualisten sind und ihre Forschungsstrukturen lieber. Und wir haben dann uns gedacht, dass das eigentlich gescheiter wäre, wir gründen eine neue Gesellschaft, das durchaus im Einvernehmen mit der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Und ich glaube, dass sich es letztlich auch bewährt hat. Die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft hat ja nicht nur medizinische Forschungsinstitute, sondern auch historische und ähnliche. Wir hingegen sind eine reine medizinisch-wissenschaftliche Gesellschaft. Und ich glaube, dass der Weg richtig war.
Nur ein Gedanke dazu, vor 20 Jahren war die Tendenz zur Verclusterung vor allem in der Ökonomie deutlich zu spüren. Die Regierungen haben sehr stark auf Kompetenzzentren gesetzt, auf Technologiezentren. Sie sind eigentlich den entgegengesetzten, den dezentralen Weg gegangen.
Ja, das ist richtig. Nur noch einmal, die Schwierigkeit war ja, dass die einzelnen Institutsleiter nicht hauptberuflich tätig waren. Dafür hat offen gestanden, auch waren die finanziellen Möglichkeiten nicht so gegeben. Daher hat es eine große Zahl von Instituten gegeben, die diese Verclusterungsüberlegungen, denen nicht gefolgt sind und viele dadurch quasi heimatlos geworden wären. Und wir haben durchaus im guten Einvernehmen mit der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft dann die, insbesondere auch die finanziellen Mittel wurden von den Boltzmann-Instituten vollkommen ohne jeden Abzug, was eigentlich sehr fair war von der Boltzmann-Gesellschaft, wurden übergeführt und konnten unmittelbar weitergeführt werden, die einzelnen Forschungsvorhaben.
Trotzdem war das ja ein mutiger Schritt, denn die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, das ist ja nicht irgendwer, das ist eine Nummer im Wissenschaftsbetrieb.
Ja, wir haben auch gar nicht, damals schon gar nicht, auch jetzt, ja, ich glaube, wir sind jetzt die größte außeruniversitäre Forschungsstruktur, die ja nur insbesondere auch, das, darauf legen wir auch Wert, ohne jegliche öffentliche Förderung aus das Auslangen finden muss, dadurch aber natürlich eine maximale Unabhängigkeit gewährleistet ist. Und wir leben sozusagen nur von jenen Mitteln, die uns die Pharmaindustrie für konkrete Aufgabenstellungen, in aller Regel die sogenannten klinischen Prüfungen, wo Pharmaprodukte getestet werden. Und da ist insbesondere auch die Struktur der einzelnen Institute so, dass die den Hintergrund der Patienten, die dort in Behandlung stehen, gleichzeitig auch nach ihrer Zustimmung als Testpersonen zur Verfügung stehen. Und dafür ist die Pharmaindustrie in aller Regel, aber auch andere medizinisch-technische Firmen, sind bereit, entsprechende Geldmittel zur Verfügung zu stellen.
Für die klinische Forschung war das aber ein wichtiger Impulsgeber. Da geht es ja eh nicht so wahnsinnig gut.
Und insbesondere ist es auch wichtig, dass auch dieser Forschungsbereich in Österreich verbleibt. Die internationalen Pharmafirmen tendieren natürlich auch aus Kostengründen, dass sie das in anderen Ländern durchführen lassen. Ich glaube, dass wir ein sehr guter Partner auch für die Pharmafirmen sind.
Gehen wir einen Schritt zurück. Im Jänner dieses Jahres stand der Ärzteball der Ärztekammer für Wien unter dem Motto Karl Landsteiner. Das wird vielleicht für den einen oder anderen jungen Ballbesucher ein Aha-Erlebnis gewesen sein. Wer könnte das möglicherweise gewesen sein? Wie sind Sie damals auf den Namen Karl Landsteiner Gesellschaft gekommen?
Also wesentlich vielleicht, ich bin in Baden bei meinen Schwestern zu Besuch gewesen, bin dort spazieren gegangen und habe eine Tafel an einem Haus entdeckt, ganz in der Nähe vom Bahnhof, auf der Geburtsort des Karl Landsteiner, immerhin der Entdecker und Forscher auf dem Gebiet der Blutgruppen, dann später auch ein wichtiger Mitarbeiter bei der Entwicklung des Polio-Impfstoffs nach seiner Emigration nach Amerika war. Und es war aus meiner Sicht auch deshalb interessant, ihn als Namensgeber festzulegen, weil er war so ein außeruniversitärer Forscher. Er hat ja nicht an einem Universitätsinstitut diese seine Forschungen gemacht, sondern am Wilhelminenspital der Stadt Wien, eben mit seinen eigenen Mitarbeitern, hat er diese Tests an den einzelnen Blutwerten der Mitarbeiter entdeckt und dann auch transportiert und immerhin zu einem Zeitpunkt vor dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, man kann wirklich schon mit Fug und Recht sagen, er hat vielen, vielen, vielen Menschen, damals auch Kriegsverletzten, das Leben gerettet.
Die Karl-Landsteiner-Gesellschaft wird immer mal als Schrebergarten im positiven Sinn beschrieben. 69 Institute haben sie Stand heute. Wie gelingt es Ihnen, da eine Klammer zu bilden, trotz der ganz unterschiedlichen Forschungsbereiche?
Also erstens einmal haben wir einmal im Jahr einen sogenannten Karl-Landsteiner-Tag, der in der Gesellschaft der Ärzte organisiert wird, wo die Forschungsergebnisse der einzelnen Institute dargestellt werden können, insbesondere wenn sie besonders innovative Themenbereiche betreffen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben unabhängig jetzt von den einzelnen Instituten auch noch, wie ich glaube, ja, öffentlichkeitswirksame Diskussionsveranstaltungen. Das ist einerseits das Gesundheitspolitische Forum und andererseits die Zukunft Gesundheit, das wir mit einer Pharmafirma gemeinsam organisieren und auch finanzieren. Und dann auch noch Arbeitskreise. Da haben wir, vielleicht ist das weniger bekannt, aber wir haben hier, wie ich glaube, interessante Themenstellungen, die wir in diesen Arbeitskreisen behandeln. Das erste war Compliance und Antikorruption im Gesundheitswesen. Dann haben wir einen Arbeitskreis Digitalisierung, Datenmanagement und künstliche Intelligenz, auch im Moment aktuell. Und dann auch einen Arbeitskreis Kurmedizin, Kräutermedizin, Klostermedizin. In all diesen Arbeitskreisen haben wir naturgemäß auch Mitarbeiter aus den Instituten. Und hier kommt es auch zu interessanten, klein strukturierten Diskussionsaktivitäten, die dann auch in den verschiedenen Medien, vielleicht auch beim Springer Verlag, Niederschlag finden.
Klein strukturiert, das ist mein Stichwort. Wir haben im Vorgespräch über Karl Landsteiner gesprochen und über seine bahnbrechende Entdeckung, nämlich dass er sie außerhalb des universitären Rahmens gemacht hat mit nur 5 Mitarbeitern. Passt das zur Philosophie der Karl-Landsteiner-Gesellschaft?
Ich glaube sogar, wenn man will, ist es sogar ein besonders interessantes Beispiel. Karl-Landsteiner hat tatsächlich seine erste Publikation in einer Fußnote dargestellt. Eine, wie wir jetzt wissen, heute eine bahnbrechende Idee und ja, Forschungsinitiative, dass das nicht von allen Instituten analog so bahnbrechend sein wird. Aber wir legen schon Wert darauf, dass die Publikationen und insbesondere auch die Zusammenarbeit mit den großen Industrieunternehmen nicht auf einer weiß Gott wie hohen Ebene, sondern vielleicht ist die Idee mit dem Schrebergarten gar nicht so von der Hand zu weisen.
Können Sie uns ein Beispiel nennen für eine Entdeckung, die eines Ihrer Institute in den genannten Rahmenbedingungen gemacht hat?
Naja, vielleicht ganz aktuell. Eines unserer Institute hat jetzt entwickelt einen Stützstrumpf für Beinveneninsuffizienz. Also insbesondere die Gefährdung, dass jemand so ein Geschwür am Fuß kriegt. Das wird vielleicht was. Ich kann es nicht vorhersehen. Aber solche Entwicklungen und darüber hinausgehend natürlich sind tatsächlich insbesondere diese klinischen Prüfungen der Pharmaprodukte unmittelbar kommen sie in der täglichen Praxis zum Einsatz. Nicht nur im Krankenhaus, sondern auch im niedergelassenen Bereich. Also ich glaube, dass man da schon auf einige konkrete Beispiele hinweisen kann, wo wir sehr wesentlich an der Entwicklung und auch insbesondere an der Überführung in den Praxisbereich haben mitwirken können.
Beinahe 70 Institute unter einem Dach, wie gesagt, Stand heute. Wie viele werden es in 10 Jahren sein?
Ja, was die konkrete Struktur der Gesellschaft, darf es natürlich auch nicht überfordern. Wir machen ja für die einzelnen Institute die komplette, das Management, das Personalmanagement. Der einzelne Institutsleiter und die dort tätigen Forscher haben überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Sozialversicherungsbeiträgen, steuerlichen Fragestellungen, zeitlichen Aufzeichnungen, die hier vorgegeben sind. Auch um sie maximal zu entlasten, vielleicht muss man das auch noch einmal hervorheben, es ist ja eine Art nebenberufliche Tätigkeit. Und das macht die Gesellschaft. Und da sind wir natürlich schon gefordert. Ich meine, wir haben 3 Mitarbeiter im Büro, die sich um diese Fragestellungen kümmern. Und ja, also, aber trotzdem, ich würde locker sagen, nach oben zu haben wir eigentlich keine Begrenzung. Wenn es wirklich ein neues Institut gibt, das sozusagen besonders innovative Forschungsergebnisse erwarten lässt, sind wir da sicherlich immer wieder bereit einzugehen auf die Notwendigkeiten.
Vermutlich rund um Weihnachten werden wir eine neue Regierung haben, unabhängig von der Zusammensetzung dieser künftigen Zweier- oder Dreierkoalition. Was sind Dinge, die eine kommende Regierung machen muss, ganz unabhängig von ihrer farblichen Zusammenstellung?
Also etwas, was ja auch schon im Gespräch ist, was der derzeit noch amtierende Gesundheitsminister immer wieder ins Treffen führt, ist diese Gesundheitskompetenz der Patienten. Da sind wir gerne bereit, auch einen Beitrag zu leisten. Wir könnten, wenn entsprechende Strukturen aufgebaut werden sollen und die Regierung, wir würden gerne an diesem Thema Health Literacy teilhaben, weil wir, glaube ich, auch wirklich auf diesem Gebiet entsprechende Kompetenz mit einbringen können. Wiederum unabhängig von irgendwelchen parteipolitischen oder auch kostenmäßigen Aspekten. Ich glaube, dass das eine der wichtigsten Fragen auch in Zukunft sein wird. Es ist ja schon immer so und in Zukunft wird es noch mehr Bedeutung haben. Der Patient selbst ist der wichtigste Co-Produzent der eigenen Gesundheit. Und dazu braucht er entsprechendes Know-how an dieser seiner Gesundung auch teilzuhaben. Wir haben sicherlich in Österreich, und das ist auch eine Bitte an den nächsten Gesundheitsminister, wir haben ein Defizit im Bereich der Prävention. Wir sollten viel mehr Aktivitäten setzen, die die Gesunderhaltung in den Vordergrund stellt und nicht nur uns darum zu kümmern, die später aufgetretene Erkrankung zu therapieren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Herzlichen Dank.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.